Kapitel 17 von Die Flucht ohne Ende von Josef Roth. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 17. Es war 10 Uhr abends. Auf dem Bahnsteig standen Menschen mit Regenschirmen in nassen Kleidern. Die Bogenlampen schaukelten und wischten leichte Schatten über die feuchten Steine. Auf den Bogenlampen saßen viele Mücken und ließen sich wiegen. Man musste sie bemerken, denn sie verdunkelten das Licht ganz erheblich, ließen aber dennoch nicht vergessen, dass es Bogenlampen waren. Alle wunderten sich über die schwache Leuchtkraft der Lampen, sahen auf und schüttelten die Köpfe über die Frechheit der Insekten. Tunder spähte einen schweren Koffer in der Hand nach einem bekannten Gesicht aus. Ihn zu erwarten war natürlich Clara gekommen. Georg war aus mehreren Gründen zu Hause geblieben. Erstens war es ein Sonnabend, an dem der Club tagte. In diesem Club versammelten sich die Akademiker der rheinischen Stadt und die Künstler, die Journalisten und von den anderen Berufen nur diejenigen, die das Ehrendoktorat hatten. Die Stadt selbst hatte eine Universität, die Ehrendoktorate für die Aufnahme in den Club verteilte wie Eintrittskarten, denn man konnte die Statuten, die nur Akademiker aufzunehmen erlaubten, nicht umstoßen. Allmählich war der Andrang in den Club und zu den Ehrendoktoraten so groß geworden, dass die Universität ein Numerus Clausus für Stifter aus industriellen Kreisen einführen musste, nachdem schon ein anderer Numerus Clausus für ausländische Juden einige Jahre lang bestanden hatte. Den Numerus Clausus gegen ausländische Juden hatten die einheimischen Juden durchgesetzt, die behaupteten, ihre Vorfahren wären schon vor der Zeit der Völkerwanderung absichtlich mit den Römern an den Rhein gekommen. Es sah beinahe so aus, als wollten die Juden sagen, ihre Vorfahren hätten den Germanen erlaubt, sich am Rhein anzusiedeln, weshalb es die dankbare Pflicht der heutigen Deutschen wäre, die rheinisch-römischen Juden vor den polnischen zu bewahren. In diesem Club war Georg heute. Zweitens kam er nicht zur Bahn, weil er dadurch Clara ihres alten Vorrechts beraubt hätte, allein alle Angelegenheiten durchzuführen, die gewöhnlich in anderen Familien eine männliche Hand verlangen. Drittens kam Georg nicht, weil er ein wenig Angst vor dem Bruder hatte und weil ein friedlicher Bruder, sobald er schon im Zimmer und womöglich vielleicht auch noch im Bett lag, viel weniger gefährlich war als ein eben aus dem Zug gestiegener. Clara steckte in einer Lederjoppe aus braunem Kalb. Es erinnerte an die Lederhemden, die mittelalterliche Ritter unter der Rüstung trugen. Sie erweckte den Eindruck, dass sie von weit her kam, Gefahren in dunklen Wäldern zu bestehen hatte. Sie erinnerte an Bürgerkrieg. Sie kam mit der offenen, lauten Herzlichkeit verlegener und braver Menschen zu Tunder. »Ich habe dich gleich erkannt«, sagte sie. Dann küsste sie ihn auf den Mund. Dann versuchte sie, ihm den schweren Koffer abzunehmen. Er konnte ihn ihr nicht entwinden und lief neben ihr her wie ein Kind, das ein Dienstmädchen von der Schule abgeholt hat. Vor dem Bahnhof sah er ein Gewimmel von Drähten, Bogenlampen, Automobilen, in der Mitte einen Schutzmann, der wie ein Automat die Arme streckte, rechts, links, aufwärts, abwärts, gleichzeitig aus einer Trillerpfeife Signale gab und so aussah, als würde er im nächsten Augenblick auch noch seine Beine für die Verkehrsregelung in Anspruch nehmen müssen. Tunder bewunderte ihn. Aus einigen Kneipen tönte Musik. Sie füllte die Pausen, die der Verkehrslärm gelegentlich offen ließ. Es war eine Atmosphäre von Sonntagsfreude, Becherklang, Steinkohle, Industrie, Großstadt und Gemütlichkeit. Der Bahnhof schien ein Zentrum der Kultur zu sein. Tunder kam erst zu sich, als sie vor der Villa des Kapellmeisters hielten. Da war ein Gitter, das sofort zu knarren anfing, wenn man einen Knopf drückte, und gleichzeitig leicht aufging wie Butter. Da stand ein Diener in blauer Livree und verneigte sich wie ein Edelmann. Man ging über knirschenden nassen Kies, es war, als hätte man Sand zwischen den Zähnen. Dann kamen ein paar Treppen, auf deren Oberster unter einer silbernen Bogenlampe ein weißes Mädchen stand, wie ein Engel, mit Schwingen am Hinterkopf, mit sanften braunen Augen und knicksenden Beinen. Dann kamen sie in eine braun getäfelte Halle, in der man Hirschgeweihe vermißte und in der eine Beethoven-Maske das Jagdgerät vertrat. Denn der Herr dieses Hauses war ein Kapellmeister. »So reich seid ihr also«, sagte Tunder, der manchmal in seine alte Naivität zurückfiel. Nicht reich, lächelte Clara verzeihend, deren soziales Gewissen sich mehr gegen das Wort als gegen den Zustand empörte. Wir leben nur kultiviert. Georg muss es haben. Georg kam erst in einer Stunde nach Hause. Er war im Smoking, hatte weiße und glatt gepuderte Wangen, roch nach Wein und Rasierseife, was zusammen einen Geruch von Menthol ergab. Franz und Georg küssten sich zum ersten Mal in ihrem Leben. Der Kapellmeister hatte vor Jahren von russischen Flüchtlingen einen silbernen Samowar gekauft, als Kuriosität. Zu Ehren des Bruders, der eine Art Russe geworden sein mochte, wurde das Möbelstück von dem livrierten Diener auf einem rollenden Tischchen hereingefahren. Der Diener trug weiße Handschuhe und griff mit einer silbernen Zuckerzange kleine Kohlenwürfel, um den Samowar zu heizen. Ein Gestank wie von einer Kleinbahnlokomotive erhob sich. Hierauf musste Franz darlegen, wie man einen Samowar behandelt. Er hatte in Russland keinen benutzt, gestand es aber nicht, sondern verließ sich auf seine Intuition. Indessen sah er viele jüdische Geräte im Zimmer: Leuchter, Becher, Torarollen. Seid ihr zum Judentum übergetreten? Fragte er. Es stellte sich heraus, dass in dieser Stadt, in der die ältesten jüdischen verarmten Familien wohnten, viele kostbare Geräte von künstlerischem Wert halb umsonst zu haben waren. Übrigens gab es in anderen Zimmern auch Buddhas, obwohl weit und breit am Rhein keine Buddhisten leben. Es gab auch alte Handschriften von Hütten, eine Lutherbibel, katholische Kirchengeräte, Madonnen aus Ebenholz und russische Ikonen. So leben Kapellmeister. Franz Tunder schlief in einem Zimmer, das der modernen Malerei gewidmet war. Auf seinem Nachttisch dagegen lag Der Zauberberg von Thomas Mann. Ende von Kapitel 17. Gelesen von Boris Greff.